direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab.
Herzlich willkommen zu Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit zwei Personen des öffentlichen Lebens, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Und wir sind schon direkt im Thema drin. Wir wollen heute über den öffentlichen Raum sprechen. Und als Aufhänger nehmen wir eine kleine Geschichte aus Bamberg. Wir sind ja aus Bamberg oder beziehungsweise arbeiten dort. Aus Bamberg ist tatsächlich niemand von uns. Es gibt in Bamberg die sogenannte untere Brücke. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Brücke, die niedriger gelegen ist als ihr Pendant, die obere Brücke. Und sie verbindet das wunderschöne alte Rathaus mit dem Inselland drumherum. Und wie es der Zufall so will, ist diese Brücke ein malerischer Ort, hat sehr breites Geländer. Das bedeutet, man kann da sehr, sehr schön drauf sitzen. Eine Affordanz, die Leute aus dem Kapitel werden sich erinnern, die auch gerne von Jungvolk und beziehungsweise von Jung und Alt in genutzt wird, besonders jetzt in den wärmeren Monaten und auch bis in die späten Abendstunden hinein, was natürlich zur großen Verärgerung der Anwohnerinnen und Anwohnern führt und dann auch natürlich zu eventuellen Scherben und Dreck, denn das ein oder andere alkoholische Getränk in Glasflaschen wird dort auch konsumiert. Jetzt war es so, dass während des Corona-Lockdowns die Situation dort zunehmend schlimmer wurde, der Konflikt schwelte an. Es wurden immer mehr Leute, die sich dort versammelt hatten, weil es eben keine Clubs, keine Bars gab, in die man gehen konnte. Und das hat jetzt so weit geführt, dass jetzt beschlossen wurde, diese Brücke oder dass der Plan beschlossen wurde, diese Brücke zu fast schon zu privatisieren, denn man möchte sie gastronomisch aufbereiten und rechts und links Stühle und Tische hinstellen, eine Bude hinstellen, in der man Getränke kaufen kann. Diese Stühle, Bestuhlung soll dann auch in der Nacht stehen bleiben und von Sicherheitsdiensten bewacht werden. Und es ist natürlich ganz klar ein öffentlicher Raum, der davor von allen Bambergerinnen und Bambergern gleichermaßen genutzt werden konnte, der jetzt zugangsbeschränkt wird. Und mich würde mal interessieren, Klaus, Marius, wie seht ihr das? Jetzt nicht speziell auf Bamberg bezogen, obwohl wahrscheinlich auch Marius in seiner Studienzeit dort die eine oder andere Stunde verbracht haben mag, auf der unteren.
Also erstmal muss man ja tatsächlich festhalten, dass solche Plätze, solche Räume tatsächlich selten vorkommen. Also die einfach, ohne dass sie eine große Infrastruktur haben, also gibt es gar keine Infrastruktur, da gibt es eben nur insofern etwas, weil man da sitzen kann. Aber wie du es gesagt hast, es hat eine Affordanz, es hat sozusagen einen Aufforderungscharakter, sich da hinzusetzen und zwar nicht nur kurz hinzusetzen, sondern lange da zu bleiben, ein bisschen die Blicke schweifen zu lassen, Leute zu treffen, Bier zu trinken oder irgendwas anderes zu konsumieren. Und das ist tatsächlich erstmal ein ganz, ganz großer Glücksfall. Nicht viele Städte haben sowas. Es drängt sich auf, ein Vergleich mit, was weiß ich, mit Rom, der spanischen Treppe beispielsweise. Es hat auch so eine Affordanz. Ich meine, eine Treppe lädt eigentlich gerne dazu ein, sich hinzusetzen. Und hier bei dieser Brücke, wie du es eben auch richtig beschrieben hast, da kann man sich gut hinsetzen. Und das ist bestimmt nicht optimal. Also wenn das ein Architekt, eine Architektin irgendwie gut konzipiert hätte, dann wären da vielleicht irgendwie Sitzplätze und so weiter. Aber genau das macht es ja aus. Also das ist sozusagen selbst tatsächlich ist das von den Leuten in Empfang genommen und aufgenommen worden und weiterentwickelt sozusagen, ohne dass man groß Kosten dafür hatte, sondern man hat sich einfach irgendwann hingesetzt. Und das Spannende ist auch, ganz, ganz viele Leute sprechen davon, dass es ein besonders schöner Ort ist. wenn du das ganz objektiv mal anschaust, ist es eigentlich ein ziemlich hässlicher Ort. Es ist nämlich 1966 ist diese Brücke in Beton gegossen. Also das ist keine besonders schöne Brücke. Aber von dort aus siehst du nur Schönes im Prinzip. Und deswegen ist es tatsächlich eine ganz, ganz tolle Location. Also erstmal ein ganz großes Glück. Aber offensichtlich jetzt gerade durch Corona verschärft. Davor auch schon immer wieder war es ein Anführungszeichen Hotspot. Also nicht mit Corona, sondern eben tatsächlich von vielen Leuten, die sich da aufgehalten haben und die sich da auch nicht unbedingt so gerne wegbewegen wollten. Und tatsächlich ist es so, wenn du überlegst, dass diese Orte doch so kostbar sind, wie ich es gerade gesagt habe, dass man das dann einfach so verändert. Also meist kennt man das nur andersrum, dass ein Platz nicht funktioniert und dann versucht man da Buden hinzustellen oder ein Eiscafé oder Cafés sind immer gut oder eine Bierkneipe und so weiter. Und dann siedeln sich da vielleicht irgendwann Leute an und die wollen dann da öfters bleiben. Aber hier ist es tatsächlich genau andersrum. Und deswegen muss man das sehr, sehr kritisch beäugen. Und ich freue mich auf diese Folge.
Marius, wie sind deine Erfahrungen mit der unteren Brücke?
Schöne Erfahrungen. Also wie du sagst im Studium, dass man eben auf der Brüstung sitzt, ein Bier trinkt, mit Leuten ins Gespräch kommt. Und es passt auch zu Verschwörungstheorien, über die wir schon öfters geredet haben, weil mir mal jemand erzählt hat, und das ist ein bisschen natürlich erstmal eine unbelegte Theorie, dass diese Brücke so aussieht, wie sie aussieht, weil sie eben für Panzer gebaut ist. Und das ist vielleicht, passt gut zum Entstehungszeitraum 60er Jahre. Es ist einfach eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Bamberg. Jetzt nicht unbedingt Achsen für Schwerlastverkehr oder Autoverkehr, aber eine der wichtigsten Verbindungen über die Regnitz und vielleicht eben auch gerade in damaliger Zeit, als es noch nicht viele solcher Brücken gab in Bamberg, für den Verteidigungsfall, für den Ernstfall, dass da auch Panzer drüber können. Und das erklärt vielleicht, warum die so breit ist, warum die so wuchtig ist, warum die auch so breite Geländer hat. Einfach, weil sie für sehr großes Gewicht gebaut ist und als Nebeneffekt dieser Bauweise eben auch als Sitzgelegenheit ideal, weil die Brüstung über einen Meter breit ist. Also bräuchte man ja eigentlich sonst nicht an so einer Stelle. Und wenn man sich eben wundert, warum die so komisch aussieht, wäre das eine mögliche Erklärung.
Dazu muss man auch sagen, dass die Vorgängerbrücke von den Nazis oder und von der Wehrmacht gesprengt wurde in den letzten Kriegstagen, um eben das Vorrücken der Amerikaner und der Alliierten zu erschweren. Aber das spricht ja jetzt hier interessante Facts über den öffentlichen Raum an. Nämlich erstens, dass der öffentliche Raum, dass es nicht unbedingt der Raum ist, der als solcher intendiert worden ist. Ein anderes Beispiel, Zuhörerinnen aus Großstädten, speziell aus Berlin, werden es kennen. Es gibt manchmal so die Idee, okay, man hat irgendeine Straße und die ist total laut und viele Autos fahren durch und es gibt keine Parks in der Nähe. Wir können ja einfach diese Sitzgelegenheiten in die Straße reinbauen sozusagen. Die werden dann, sind dann so Sitzgruppen, die dann auf so einen Parkplatz gestellt werden und in der Hoffnung, dass sich dann Anwohner dort niederlassen und sozusagen sich die Stadt zurückholen von den Autos. Wird extrem schlecht angenommen, muss man auch sagen, zumindest dort, wo ich es beobachtet habe. Und es zeigt eben, naja, man kann den öffentlichen Raum nur bedingt planen und manchmal entsteht er eben dort, wo eigentlich Panzer rollen sollten, aber sich halt dann Studierende niederlassen, weil es eben dieser sehr zentrale Ort in Bamberg ist, ist gut erreichbar. Interessanterweise gab es bis vor einigen Jahren auch keinen wirklichen Biernachschub in der Nähe. Also es gab zwar einen kleinen Supermarkt, aber der hatte wenig gekühltes Bier. Und es hat sich trotzdem herausgebildet tatsächlich. Also Biernachschub war nicht das Einzige, wo man sagt, naja, man trifft sich halt da, wo man schnell was zu trinken holt. Jetzt gibt es einen Supermarkt, der eine größere Getränkeauswahl hat, auch gekühlt. Aber das hat mich damals, als ich da das erste Mal saß, immer total verwundert, warum man sich denn dort trifft und nicht in der Nähe von einem größeren Supermarkt. Also man sieht, er entsteht dort, wo Menschen einen gemeinsamen Charme entsehen, von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Und wie Klaus gesagt hat, es ist eben unüblich, dass man halt einen Ort versucht, sozusagen zurückzuholen aus der Öffentlichkeit und ihn zu einem im wahrsten Sinne des Wortes unöffentlichen Raum macht, weil er eben A, nicht mehr für so viele Menschen zugänglich ist und halt B, man natürlich, wenn man sich an einen dieser Tische setzen möchte, auch etwas konsumieren muss, etwas bezahlen muss und dann natürlich ein Bier in einer Gastwirtschaft. Die Bierpreise in Bamberg haben sich sehr stark verändert in den Jahren, in denen ich hier bin, aber man ist dann halt bei seinen 3,50, 4 Euro inzwischen fast schon. Und das ist halt dann natürlich das 3-4-fache von dem, was man für ein Supermarktbier zahlt.
Ja, also dieses Wegnehmen aus der Öffentlichkeit ins Private ist aus vielerlei Hinsicht problematisch, finde ich. Aber wir sind jetzt Psychologen, reden wir einfach mal über die psychologischen Probleme, die sich daraus ergeben. Und es gibt ein Konzept, das nennt sich Psychological Ownership und bezeichnet eben das Phänomen, dass wir uns an Dingen teilhaftig fühlen können, als wären sie unser Eigentum, aber eben unser gefühltes Eigentum. Uns gehört die untere Brücke natürlich nicht oder sie gehört uns allen als Staatsbürgern, weil es eben Allgemeingut ist. Aber wir können eben darüber hinaus auch ein Gefühl des Eigentums entwickeln, wenn wir mit diesem Ort unsere Identität verbinden, wenn wir mit diesem Ort unser Selbstkonzept verbinden, wenn er uns einfach sehr wichtig wird. Zum Beispiel, weil wir ihn sehr gut kennen, weil wir viel Zeit dort verbracht haben. Und dieses Psychological Ownership führt eben auch zu einem Gefühl der oder kann zu einem Gefühl der Verantwortung führen. Das heißt, was mir eben psychologisch gehört, werde ich auch pfleglich behandeln. Dort werde ich eher geneigt sein, Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen. Das heißt, eine Strategie, um mit Ruhestörungen oder Problemen an diesem Ort umzugehen, kann meiner Meinung nach nicht sein, es jetzt aus der Öffentlichkeit wegzunehmen, sondern im Gegenteil dieses Gefühl der Verantwortung, was ja schon da ist, wenn Menschen sich dort regelmäßig treffen, lieber das weiter zu fördern und so eben zu einer Lösung zu kommen, die diese Interessen irgendwie in Einklang bringt. Und das Potenzial wäre, denke ich, da gewesen, weil der Ort war oder ist für viele Menschen sehr wichtig. Und wenn ich ihn jetzt aus dieser öffentlichen Nutzung herausreiße und in private Nutzung überführe, wird es verhärtete Fronten geben. Es wird dazu führen, dass Menschen sich eben nicht mehr für diesen Ort verantwortlich fühlen, nach dem Motto, naja, jetzt verdient da jemand sein Geld mit, dann soll der sich auch darum kümmern, dass der sauber bleibt, dass der sicher bleibt. Das heißt, die Chance, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, wird so meiner Meinung nach einfach vertan. Und ja, bin mal gespannt, was jetzt aus dem Ganzen wird, aber gutes Gefühl habe ich nicht.
Also ich will zwei Sachen dazu sagen. Also die eine Sache ist erstmal, ich glaube, keiner von uns wird bestreiten, dass das eine tolle Location auch für Lokale ist. Also natürlich ist das prima, ja, also dass man sowas hätte, wenn das nicht davor anders besetzt worden wäre. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre da Tourist, würde in so eine schöne Stadt wie Bamberg kommen und da an so einer wunderbaren Location irgendwie was Einheimisches zu essen, meine Blicke walten zu lassen und so weiter. Ganz toll. Aber mit der Vorgeschichte bleibt da wirklich ein komischer Geschmack. Und jetzt eben mit dieser Ownership, ich finde das einen sehr, sehr wichtigen, spannenden Punkt, den ich auch immer wieder ins Feld führe, dass es tatsächlich diese Ownership gibt und die Verantwortung ist tatsächlich wichtig. Es ist natürlich immer wieder auch zu Konflikten gekommen, aber ich glaube, man hätte es tatsächlich anders lösen können. Also natürlich ist es so, wenn du beispielsweise das dann räumst oder wenn du einfach die Leute aufforderst, einfach ihren Platz, ihren Raum zu verlassen, dann ist das eben nicht die richtige Strategie. Auch wenn das ein bisschen schwieriger ist, eben die Kommunikation anders aufzubauen, aber es gibt ja tatsächlich viele Möglichkeiten mittlerweile, dass man eben tatsächlich Studierende zum Beispiel nimmt. Also das ist eben das Hauptklientel und Studierende selber, was weiß ich, es gibt ja dieses Nachtbürgermeistersystem beispielsweise. Es gibt dieses Studierendenbürgermeistersystem. Es muss auch nicht Bürgermeister heißen. Es kann ja irgendein anderer, jemand, der sozusagen vermittelt, ja, aber eben von dieser Gruppe ist und wo man eben auch sagt, Mensch, ich appelliere euch mal, vielleicht wenn der eine oder andere doch mal angetrunken ist, der eine oder andere doch mal aggressiv wird und so weiter, dass man das tatsächlich in dieser Gemeinschaft dieses wunderbaren Ortes tatsächlich hinbekommt, tatsächlich zu moderieren. Und das wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut funktionieren, wenn dann irgendwann die kritische Masse von Personen dort nicht mehr vorhanden ist, mitten in der Nacht. Das kann dann schon so sein. Aber das wirst du natürlich mit dem anderen Konzept auch nicht lösen, weil du kannst ja nicht rund um die Uhr darum catern. Also das geht nicht. Also insofern wird das gleiche Problem dann entstehen. Und insofern, ja, also ich glaube auch, eine eine verpasste Chance, dass man frühzeitig eigentlich genau dieses Ownership genutzt hätte, um es tatsächlich in einer kommunikativen Weise zu nutzen. Ja.
Ich würde dazu auch noch gerne sagen, dass ja auch zum Beispiel die Art und Weise der geplanten Bewirtung, die halt an mit einem Ausschreibeverfahren vorgenommen wurde, ist natürlich mag der normale Vorgang sein, aber man könnte ja auch sich einfach kreative Möglichkeiten überlegen. Man könnte überlegen, okay, was ist denn, wenn man tatsächlich Studierenden die Möglichkeit gibt, dort zu bewirten, wenn man schon die Entscheidung zur Bewirtung trifft. Wenn man halt sagt, okay, wir müssen auch nicht gewinnorientiert arbeiten, wir können das kollektiv mäßig organisieren. Es kann sein, dass es eben ein Ort ist, in dem es zwar geordneter stattfindet, aber in dem halt einfach, wie du gesagt hast, Klaus, die Geschicke halt partizipativ laufen. Und in dem sich auch, man könnte auch einen Bürgerverein gründen, der sagt, wir kümmern uns um diese Brücke. Wir sorgen dafür, dass sie sauber ist. Wir machen da, wir überlegen uns kreative Lösungen. Und es kriegt natürlich auch ein gewisses Geschmäckle, sage ich mal, wenn man bedenkt, dass ja diese Corona-Pandemie in ihren Auswirkungen, die ja in einem direkten Zusammenhang steht, weil es eben keine Ausweichmöglichkeiten gab, weil die Bars und Clubs zu hatten, ja eigentlich kein Dauerzustand ist. Das bedeutet, dass das, was in dieser Zeit geschehen ist, nicht unbedingt die Regel ist. Und man jetzt halt gucken muss, inwieweit man weitreichende Entscheidungen auf eine Ausnahmesituation, die es einfach gemessen an dem Zeitraum, in dem diese Brücke dort schon steht und in Anspruch genommen wird, einfach war, inwieweit man halt jetzt das ganze Konzept einfach umkippt oder vielleicht einfach auch anerkennt, dass man sagt, okay, es gab jetzt hier Verdichtungen in der Vergangenheit. Wir haben was daraus gelernt, dass wir das in Zukunft besser moderieren können, aber wir machen jetzt keine Schnellschüsse, die halt eben die ganze Struktur des Ortes ändern und die auch ein anderes Bild geben. Denn ich erinnere mich noch gut, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war der damalige und auch jetzige Bürgermeister, als ich meine Einführungstage in Bamberg hatte, in 2014. Erinnere ich mich noch an einen Satz, der mich sehr beeindruckt hat, der fiel auf dieser Einführungsveranstaltung. Und es wurde gesagt, naja, wir versuchen in Bamberg städtisches Leben zu erhalten. Wir wollen keine Situation wie und in Rothenburg ob der Tauber, was auch eine Stadt ist, die durch ihr malerisches Ambiente besticht, aber in der das städtische Leben im Grunde genommen tot ist, weil es sehr, sehr touristisch ausgerichtet ist und in dem der öffentliche Raum eigentlich immer der touristische Raum ist. Und das sage ich auch, wenn ich Stadtführungen mache und wenn ich ausländische, vormals oder vorrangig amerikanische Touristinnen durch die Stadt führe. Ich sage, alles, was sie sehen, wird bewohnt. Hier leben Menschen, hier gestalten Menschen die Stadt zusammen und das erzeugt eben diese einzigartige Atmosphäre, die man in Bamberg findet. Und das ist eben auch Teil des öffentlichen Raumes, weil es eben eine Öffentlichkeit gibt, die überhaupt Räume in Beschlag nehmen kann. Und ich halte es für einen gefährlichen Schritt, wenn man nach und nach, und jetzt sind wir wieder bei dem, was Marius gesagt hat, wenn man dieses Verantwortungsgefühl gar nicht erst aufkommen lässt, weil wenn man sagt, naja, das ist zwar schön, wenn du dich dafür verantwortlich fühlst, aber du bist überhaupt nicht in der Verantwortung, kannst eh nichts machen, weil die Kontrolle hat irgendjemand anders.
Ja, genau. Und weißt du, das, was du mit der Pandemie auch gesagt hast, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich meine, man kann das natürlich jetzt negativ sehen, dass in einer Pandemie sollten sich ja nicht so viele Menschen zusammentun und darauf feiern und so weiter. Das ist ja eigentlich anti-Pandemie-gesetzmäßig, aber es ist eben, es zeigt ja eigentlich, dass dieser Ort funktioniert. Also mit allen Abwägungen. Natürlich gibt es da auch immer wieder Konflikte, das ist keine Frage. Aber der Raum wurde eben begriffen, genauso wie übrigens hier die Parks, die auf einmal voll waren. Und die sind immer noch wahnsinnig voll. Ja? Und da ist auf einmal ein ganz anderes Leben als davor. Die Leute machen viel mehr Party da. Die versuchen wirklich, ihre Wohnung auszudehnen in die Parks. Und das ist ja eigentlich auch die Aufgabe eines Parks. Also sie sollen ja die Leute, die eben nicht so begütert sind und eigene Gärten haben und große Balkons und so weiter und Dachterrassen in ausgiebiger Weise einfach einladen, tatsächlich diesen Raum selber zu gestalten. Ja, und was weiß ich, in Berlin wird dann gegrillt und hier wird eben vielleicht nur Bier getrunken oder ein bisschen gegrillt und einfach sich amüsiert und ein bisschen gelesen und so weiter. All das ist kostenlos zur Verfügung und wenn es nicht genutzt wird, ist das zwar wahrscheinlich netter anzuschauen für jemanden, der einfach mal durchläuft, weil es dann gepflegter ist, aber so macht es natürlich richtig Spaß. Also wenn man sich das mal im Tiergarten in Berlin anschaut, dann kommen da Leute ja extra hin, Touristen, um zum Beispiel auch mal diese Party-Atmosphäre zu erleben, auch wenn das nicht alles nur perfekt ist, das ist gar keine Frage, aber es wird eben tatsächlich angenommen, ohne dass jemand gesagt hat, hört mal zu, kommt der her, sondern im Gegenteil, man versucht ja eigentlich immer wieder das zu verhindern, aber es wird immer wieder zurückgekämpft, diese Option dorthin zu gehen.
Ja, und was man, denke ich, auch einmal sehen muss, auch in Bezug auf der Pandemie und in Bezug eben auf diesen öffentlichen Raum, dass ja es durch entsprechende Corona-Maßnahmen ja erschwert wurde, sich öffentlich zu versammeln und auch dadurch es erschwert wurde, Präsenz zu zeigen. Und es ist ganz, ganz wichtig in einer Stadt, in der zusammengelebt wird oder auch einem Dorf oder überall, wo Menschen zusammenleben, eben präsent zu sein und zwar körperlich präsent zu sein. Weil das ist dann auch jetzt, wenn man jetzt mal von lokalpolitischen Konflikten wie der unteren Brücke absieht, sondern aber wenn man einfach darüber spricht, okay, wenn man über Protestbewegungen spricht, Protestbewegungen, Revolution gegen Regime, wir haben ein gutes Beispiel zum Beispiel in der Maidan-Revolution in Kiew, wo es eben darum geht, okay, hier gibt es eine Bevölkerung, die auf einem öffentlicheren Raum präsent ist und zwar dort auch im Zweifelsfall ihre körperliche Gesundheit aufs Spiel setzt, in die Waagschale wirft. Und das kann eben auch nur in einem öffentlichen Raum geschehen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, was macht denn mehr Eindruck, wenn man eine Petition mit 10.000 Unterschriften bekommt oder wenn wirklich 10.000 Menschen auf der Straße sind und öffentlich ihren Willen kundtun. Und dafür werden sich dann halt diese öffentlichen Räume auch geschaffen. Und es ist eben ganz wichtig, dass sie eben, wie jetzt schon zu Genüge gesagt in dieser Folge, sich von der Öffentlichkeit geschaffen werden. Und dass zwar die Politik, Stadtbauplan, Planung etc. zwar darauf einwirken kann, aber es ist ja eher so wie eine, ja, wie ein Fluss, der sich halt dann ja fast schon beängstigend intelligent die Orte sucht, in die es halt geht und dort halt dann eine Community oder eine Gemeinschaft entstehen lässt.
Und man sieht eben an diesen ganzen Beispielen, dass ein öffentlicher Raum eben immer so eine unglaubliche Privatheit auch hat. Also, und das ist ja auch genau unser Thema, dass wir eben dahin auch gehen wollen in diesen weiteren Folgen, diesen weiteren Versen, dass wir eben einfach mal so von dem öffentlichen Raum, der eben auch nicht, also ich meine, der öffentliche Raum, der nur öffentlich ist, wo du sozusagen nichts spürst, dass es irgendein Teil von dir ist, funktioniert wahrscheinlich nicht. Ja? Der ist wahrscheinlich zu groß oder er ist zu wenig persönlich tatsächlich relevant und dann wird das wahrscheinlich nichts Spannendes sein. Ja? Aber jetzt werden wir ja von Folge zu Folge wahrscheinlich in diese Richtung gehen.
Und, weil du es gerade gesagt hast und das vielleicht als letzten Gedanken dieser Folge, die Richtung ist hier entscheidend. Es geht hier um einen öffentlichen Raum, der zu einem privaten Raum wird, eben aufgrund dieser Faktoren, die Marius angesprochen hat, Psychological Ownership. Aber es geht eben nicht darum, dass der private Raum, so wie man sich zu Hause in seinen vier Wänden, oder darum sollte es nicht gehen, in die Öffentlichkeit übertragen wird. Es geht nicht darum, dass man dann ja einfach sorglos mit der Umgebung umgeht, weil es ist ja mein Eigentum, das wäre diese umgekehrte Richtung vom Privaten ins Öffentliche, sondern nein, Man kommt zusammen, man erkennt die Gemeinschaft, man erkennt in gewisser Weise auch die Intimität, die einem dieser Raum bietet, und die Bekanntschaften und die Gesellschaft, die man dort erlebt, und man macht es sich sozusagen zu eigen. Man findet Assoziationen dazu, ne? Assoziationsprinzip nach Fechner, zweite Folge. Heute sind wir sehr, sehr viel im Callback, ganz viele Querverweise erzählen. Und jetzt, um es noch weiter zu machen, erzählen dann Geschichten darüber, Lebensgeschichten, und baut auch so eben eine emotionale Bindung zu einer Brücke auf. Und die Brücke, das wissen unsere treuen Hörer, war das Thema unserer allerersten Folge der Bamberger Psychokalypse. Und ja, wir freuen uns über jeden, über jede, die seither zuhört. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge und sage tschüss.
Danke, servus, ciao.
Ade. Mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.